böhmische Dörfer sind. Etwas, das er noch nie gehört hat. Wir können es nicht hören, dieses Wort von Jesus, bis es uns von ihm selbst gesagt wird. Und so öffnet er unsere Ohren und löst unsere Zunge. Das heißt konkret, wenn wir jetzt in diese Zeit der Stille gehen, dann brauchen wir das fremde Wort von Jesus. Wir brauchen, so glaube ich ganz fest, die Bibel, dieses fremde Wort, in dem uns Jesus das sagt, was wirklich wichtig für uns ist. Wir brauchen, gerade wenn wir im stillen Gebet sind, dieses Wort von Jesus zuerst und dann können wir in die Stille gehen. Das unterscheidet das stille Gebet, wie wir es in den nächsten Wochen manchmal üben werden, von jeder anderen Form von Meditation. Wir versenken uns nicht in uns selbst. Wir versenken uns in dieses fremde Wort von Jesus. Wir versenken uns im besten Fall in ein Bibelwort. Und das Letzte, durch das, was Jesus tut, befähigt er diesen Mann zu hören und zu reden. Die Ohren werden geöffnet und die Zunge wird gelöst. Er konnte richtig normal reden, wird festgehalten. Und das Erste ist ja dabei, hören und reden gehören offensichtlich zusammen. Hören und reden sind Zeichen des Heils, das Gott am Ende der Zeit schenkt. Im Alten Testament wird es vorausgesagt, dass dieses Volk eines Tages wieder Ohren haben wird, um das zu hören, was Gott ihnen sagen will. Und dass sie reden werden, wie es vor Gott richtig ist. Und immer wieder wird dieses Bild auch gebraucht, dass dann, wenn Gott sich seinem Volk zuwendet, die Tauben hören werden und die Stummen Sprache finden werden. In Jesaja 35, Vers 5 wird das beschrieben und an vielen anderen Stellen mehr. Ohren für das, was Gott zu sagen hat. Und das heißt für uns, die wir uns aufmachen und das Beten, die Begegnung mit Gott einüben wollen, das bedeutet, dass wir ein Wunder brauchen, damit unser Gebet zu einem Gespräch mit Gott wird. In diesem Trailer am Anfang sind wir eingeladen worden, in die Stille zu gehen und bei Gott, in der Begegnung mit Gott, zur Ruhe zu kommen. Das ist so. Wir sind eingeladen in die Ruhe bei Gott. Die zu finden und tatsächlich Gott zu begegnen, ist aber ein Wunder und es wird ein Wunder bleiben. Wenn Jesus uns berührt, dann geschieht dieses Wunder. Wir werden hörende Menschen und wir werden sprachfähig ihm gegenüber. Wir werden in den nächsten Wochen einige Übungen kennenlernen, die uns helfen mögen, in diese Begegnung mit Gott einzusteigen. Wir werden da manches experimentieren, das uns fremd ist und manches, das wir eigentlich schon ganz gut kennen. Und wie das bei den Einzelnen verteilt ist, werden wir dann sehen in den Kleingruppen. Das wird ein spannender Austausch, hoffe ich. Diese Übungen sind aber nicht alles. Das Entscheidende ist immer, dass uns Jesus persönlich begegnet. Wenn das jenseits der Übungen geschieht, umso besser. Wenn es mit den Übungen geschieht, auch gut, wunderbar. Wenn Gott uns sein Heil schenkt, das heißt seine Gunst, seine guten Gedanken über uns, dann bekommen wir einen Eindruck von dem, was er sagen will. Wir werden hörende Leute. Wir können verstehen, was Gott mit uns vorhat und manchmal auch verstehen, was Gott anderen zu sagen hat. Und wir werden Worte finden, um ihn anzubeten, angemessen anzubeten, ihm zu bekennen, was nicht in Ordnung ist in unserem Leben, ihm zu danken und unsere Bitten vorzutragen. Wir werden angemessene Worte finden. Und das ist das, worum es eigentlich die ganze Zeit geht. Hörende Leute zu sein und gute Worte zu finden. Wir haben in dieser Woche sozusagen ein Vorbild vor Augen, diesen Mann, der nicht hören und kaum reden konnte und dem Jesus begegnet und dem Jesus hilft. Und wenn das diesem Mann so geschehen ist und es extra festgehalten wurde, damit wir es lesen und uns damit beschäftigen, dann ist es auch eine Verheißung für uns. Denn letzten Endes haben wir uns mit dem Mann zu tun, der die Finger auf die wunden Punkte legt, seufzt und ein fremdes Wort spricht, das uns eigentlich ganz selbstverständlich vorkommen könnte und der uns so befähigt zu hören und zu reden. Und so lohnt es sich dann, in Gottes Gegenwart zu gehen und von ihm alles zu erwarten. Amen. Wir singen miteinander ein Lied.
Vielleicht tut sich der ein oder andere etwas schwer mit diesen Liedern, die sind mir zu Jesus-lastig. Und da kann ich so wenig mit anfangen. Ich kann sie sehr gut verstehen. Aber wir sind überzeugt, dass vieles in der Welt vielleicht notwendig ist, aber dass einer lebensnotwendig ist, für jeden, für uns alle. Und das ist Jesus. Und das merkt man, wenn man so auf einige Worte hört, über die wir in den vergangenen Wochen gesprochen haben. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird keinen Durst mehr haben. Verdursten ist schlimm, oder? Das überlebt man nur einmal vielleicht. Oder ich bin das Licht des Lebens. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern wird das Licht des Lebens haben. Oder ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Oder ich allein bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe und damit bin ich einzigartig. Niemand anderes tut das, was ich getan habe. Deshalb Jesus lebensnotwendig. Und nun kommt heute noch ein markantes, viel zitiertes Wort hinzu und es fasst gleichsam alle Ich-Bin-Worte zusammen und führt sie zum Höhepunkt. Das Wort heißt so ein kleines Pfeifen hier vorne, wenn ihr das noch, wir müssen uns so ein bisschen einstimmen, hier ist gar nicht so einfach, aber wir bekommen das hin, wir haben hervorragende Leute. Johannes 14, 6, dieses bekannte Wort, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Drei Worte fallen ins Auge. Weg, Wahrheit und Leben. Und sie hängen alle ganz eng zusammen. Und sie sprechen uns an. Aber die ganze Tragweite und die Tiefe bekommen sie erst, wenn wir sie vom Ende her lesen. Es geht um die Frage nach dem Ziel des Lebens. Wir müssten zum Vater kommen. Zu Gott. Das ist das Ziel. Das Ziel ist klar. Und unterwegs sind wir alle. Die Kinder sagen, wenn ich einmal groß bin. Und die Jugendlichen, die wollen endlich erwachsen werden. Und die Verliebten, die wollen zum gemeinsamen Leben kommen. Und die Armen wollen zum Wohlstand kommen. Die Hungernden wollen satt werden. Und die Kranken wollen gesund werden. Unterwegs zu irgendetwas, wohin sind wir alle. Keiner ist schon da, wo er hin will. Und wenn er da ist, dann stellt er fest, dass er nicht dort bleiben kann, wo er ist. Jedes Ziel ist immer nur ein Teilziel oder ein Etappenziel. Aber man ist noch nicht am Endziel. Und jede Erfüllung verlangt nach einer weiteren Erfüllung. Das ganze Leben und die ganze Welt treibt auf etwas zu und will noch an einen Platz, an dem sie noch nicht ist. Und in der Bibel wird das sogar von ganzen Völkern gesagt. Der Prophet Amos und Jesaja, der gebraucht das Bild, dass eine Völkerwallfahrt gibt, dass die gesamte Völkerwelt unterwegs ist zu einem letzten und endgültigen Ziel. Und Jesus nimmt dieses Ziel auf im Neuen Testament und er sagt, es werden viele kommen, vom Osten und vom Westen, vom Norden und vom Süden, und sie werden zu Tische sitzen im Reich Gottes. Jesus meint also, sie seien unterwegs, nicht nur nach mehr Wissen und Bildung, nicht nur nach mehr Wohlstand, nach Frieden und so weiter, das auch. Aber selbst wenn alle Wirtschaftswunder, ausreichender Lebensstandard und eine gute Gesundheitsfürsorge, ja sogar soziale Gerechtigkeit erlebt werden, Menschen bleiben unterwegs. Menschen sind noch nicht da, wo sie hingehören. Buddha hatte vieles, wie er sagte, und er ging aus dem Haus in die Hauslosigkeit, weil er meinte, noch nicht am rechten Platz zu sein. Ich bin noch nicht da. Der Finanzminister aus dem Morgenland, der hatte fast alles und doch unternahm er eine unheimlich strapaziöse Reise, mehrmonatig, weil er hoffte, dahin zu kommen, wo er noch nicht war. Viele junge Menschen brechen nach Indien auf. Andere steigen aus und wollen irgendwie alternative Lebensformen üben. Und neuerdings bricht man ja auf den Jakobsweg aus und man ist dann mal weg. Man ist dann mal weg. Sie haben vieles, aber sie wollen an einen Ort, an dem sie noch nicht sind. Wohin wollen sie? Wohin will der Mensch? Jesus fasst diese mit Heißhunger gesuchten und ersehnten Ziele zusammen in einem alles zusammenbindenden Wort. Und er sagt, sie wollen letztlich zum Vater kommen. Letztlich zum Vater kommen. Und Vater ist Bezeichnung Gottes. Die Menschen möchten und wollen zu dem kommen, von dem alles stammt. Sie können sich nicht auf Dauer zufrieden geben mit dem, was ist und was sie haben. Sie suchen nach mehr. Und deshalb fragt der Mensch immer über sich hinaus, ohne immer genau zu wissen, wohin man eigentlich will und was man eigentlich will. Dass wir nicht an uns und in uns selbst genug haben. Jesus meint, dass wir alle zum Vater kommen müssten. Zu dem, von dem alles stammt, der alles erklären kann, der auch in dem unerklärlichsten und sinnlosesten Geschehen nicht unväterlich gehandelt haben kann und das auch plausibel machen kann. Jesus spricht hier die Menschheitssehnsucht an. Wir möchten gerne ein Zuhause haben. Wir möchten gerne einen Vater haben. Wir möchten wissen, woher wir kommen. Wir möchten wissen, wo man gut aufgehoben ist, wo man geborgen und ernst genommen ist, wo man heimkommen kann. So wie der verlorene Sohn, die verlorene Tochter. Dass es so etwas gibt, wirklich so etwas gibt, was selbst ältere Menschen auf dem Sterbebett manchmal rufen, wenn sie Vater, Mutter rufen. Dass es wirklich so etwas gibt. Dass es wirklich so etwas gibt, was Menschen, die kein schönes Zuhause gehabt haben, keinen Vater gehabt haben, und die eine Sehnsucht nach dem Vater haben, dass es wirklich so etwas im tiefsten Grunde gibt. Jesus meint ja. Und noch viel mehr. Eine ewige Geborgenheit. Antwort auf alle Fragen. Ein Zuhause in der Unbehaustheit dieser Welt. Zum Vater kommen. Das ist die Frage oder das Problem. Wie kommen wir dahin? Wo ist der Weg? Gibt es ihn? Jesus sagt, ich bin der Weg. Und das ist ein Bild dafür, dass sich alle Menschen auf einer Reise befinden und unterwegs sind. Schritt für Schritt, Tag um Tag, Jahr um Jahr, Jahrzehnt um Jahrzehnt auf der Reise, unterwegs. Manchmal zaghaft und zweifelnd. Manchmal lustvoll und manchmal auch quälend. Wofür uns die Bibel die Augen auftut, ist die Tatsache, dass es letztlich trotz der Verschiedenartigkeit der Lebenserfahrungen nur zwei große Typen von Lebenswegen gibt. Zwei Typen von Lebenswegen. entweder den Weg auf Gott zu oder den Weg an Gott vorbei. Es gibt keinen Mittelweg. Das ist immer eine Erfindung von Leuten, die sich nach allen Seiten offen halten und nie festlegen wollen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder den Weg verbindlich mit Gott oder den Weg ohne Gott. Und im Psalm 1, da werden die Gegensätze so ganz klar markiert. Menschen, die an Gott vorbeileben und Menschen, die wirklich auf Gott hören. Und vom Ende her lesen wir, der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Da haben wir das. Zwei Möglichkeiten. Und Jesus greift das ja in der Bergpredigt auf und er sagt, geht ein, er wirbt und er warnt, geht ein durch dieses enge Tor, denn das Tor zum Verderben ist breit und ebenso die Straße, die dorthin führt. Viele sind darauf unterwegs, aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin ist schmal, nur wenige finden ihn. Auf welchem Weg sind wir unterwegs? Auf welchem Weg bist du unterwegs? Aber nun geht Jesus darüber hinaus und er sagt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Nicht die Kirche, oder irgendeiner. Ich in Person. Ich bin der Weg. Er sagt nicht nur, er zeige den Weg. Oder er gehe ihn. Oder er gehe voran. Das meint er auch. Niemand hat so den Weg wie Jesus gezeigt. Klarer als jeder Prophet in irgendwelchen Religionen, klarer als das Alte Testament, spricht er mit seinem Wort, ich aber sage euch, ich setze Neues gegenüber allem, was bisher auf ihn gezeigt worden ist. Mehr noch, er ist diesen Weg gegangen. Er hat die Schneise ins Gestrüpp dieser Welt und in den Nebel aller Religionen hineingelegt. Er hat den Weg zu Gott für uns freigelegt, gebahnt, durch sein einzigartiges, sündloses, und das heißt gottgehorsames und in allem ihm vertrauendes Leben, am Kreuz versöhnend für uns in die Waagschale gelegt. Und seine Auferstehung, die beglaubigt nicht nur, dass er als einziger sündlos war, sondern auch sein stellvertretendes Sterben für unsere Sünden wird als rechtskräftig beglaubigt. Und der Auferstandene ist der Garant dafür, dass wir vor dem heiligen Gott nicht mehr vergehen müssen. Dass wir gerecht gesprochen, angenommen und geliebt sind. Und dass nun nicht mehr gilt, wer immer streben, sich bemüht, dem wird das eines Tages gelingen. Das ist eine furchtbare Geschichte, wenn man darüber nachdenkt. Sondern dass nun gilt, du bist versöhnt mit dem heiligen, gerechten und dich ewig lebenden Gott. Versöhnt. Du hast Frieden mit Gott. Deshalb hängt auch in den Kirchen das leere Kreuz. Schon mal darüber nachgedacht? Dass der Gekreuzigte nicht mehr dranhängt. Das heißt, da ist etwas auferstanden. Da ist einer auferstanden. Und das soll hinweisen, wir sind rechtskräftig begnadigt und versöhnt und der Weg zum Vater ist nicht mehr versperrt. Der ist frei. Das ist das Geheimnis des christlichen Glaubens. Wir sind Freigesprochene und wir sind Versöhnte. Das ist nicht unbedingt ein plausibler Weg, auf den man durch eigenes Nachdenken vielleicht kommen kann. Ich habe mit jedem, kann ich das verstehen, der sagt, Freunde, das kann doch nur jemand verstehen oder glauben, der nicht klar bei Trost ist im Kopf. Das sagt Paulus schon. Der Weg des Kreuzes ist Torheit, ist Dummheit für Menschen. Aber denen das Geheimnis des Glaubens aufgeht, ist es das Kostbarste, was es gibt. Und die hängen sich mit ihrer ganzen Existenz an der gekreuzigten und auferstandenen Christus. Das ist das Entscheidende. Niemand findet den Weg zu Gott, dem Vater, an Jesus vorbei. Alle Erlösungstheorien, alle Religionen, auch die monotheistischen Religionen, also der Ein-Gott-Glaube der Juden und der Muslime, die mögen vieles bewirken. Nur eins können sie nicht. Sie können nicht zum Vater führen. nicht zum Vater führen, nicht zum Frieden mit Gott, zum Ausruhen und in die tiefste Gelassenheit und Geborgenheit. Und das ist das Herrliche an diesem Wort. Jesus weist nicht von sich weg auf einem Weg, auf dem wir uns irgendwie zum Vater vorarbeiten müssen. Der eine so und der andere so. So kommt man nie zu Gott, sondern bleibt zeitlebens ein Suchender, ein auf der Reise sich befindender Mensch. Nein, er ermöglicht das, was wir sonst vergeblich suchen würden. Er ermöglicht das, wonach wir sonst vergeblich suchen würden. Er, Jesus, ist allein der Weg und ohne Jesus läuft nichts. Ohne Jesus läuft nichts. Und mit ihm wird alles lebendig und zielrichtig. Ich bin die Wahrheit. Nicht nur die Richtigkeit und Zuverlässigkeit seiner Worte, das auch. Und wann immer Sie die Evangelien lesen, dann geht es Ihnen wahrscheinlich genauso wie mir, dass Sie sagen, das spricht mich an. Wenn ich jetzt mal nicht frage, ob ich das will oder ob mir das passt, sondern ob das wahr ist, ob ich das, dann werden Sie feststellen, das ist wahr. So redet keiner. Das berührt mich zutiefst an der Stelle. Das ist zutreffend, das ist verlässlich. Das ist überzeugend für die, die nichts als nur die Wahrheit suchen. Das, was er über diese Welt sagt. Das, was er über die Grundbefindlichkeit des Menschen sagt. Dann habe ich immer den Eindruck, ich stehe dem größten Menschenkenner gegenüber, der mir direkt ins Herz schaut. Und die geheimsten Motive, die ich vielleicht vor irgendwelchen Menschen verbergen will, er offenbart sie. Und dann merke ich, ich bin mit dem Wahrhaftigen konfrontiert. Mit dem Wahrhaftigen konfrontiert. Und das könnte man nun weiterspielen über das, was Jesus über die Ehe sagt, über das Zusammenleben von uns Menschen und so weiter. Aber mehr noch, in der hebräischen Sprache kommt auch dieser Aspekt vertrauenswürdig hinzu. Nicht nur Wahrheit, kann ja sehr abstrakt sein, sondern vertrauenswürdig. Er, Jesus, ist zuverlässig und vertrauenswürdig. Und wenn man sich auf ihn glaubend einlässt, dann erfährt man wirklich, dieser Jesus ist ein tragfähiges Fundament. Auf dem kann ich leben. Und auf dem kann ich stehen, selbst wenn es sehr turbulent in meinem Leben zugeht. Und wenn die Stürme des Lebens an mein Lebenshaus herankommen. Und mit dem und auf ihn kann ich denn auch sterben, wenn mein Stündlein schlägt. Jesus hält und trägt wie sonst niemand. Und er führt sicher durchs Leben. Ich bin das Leben. Wer mit mir lebt, wer sich mir öffnet, der findet Leben. Und heute Morgen haben wir in dem Losungswort irgendwo gelesen, im Psalm 36, ich bin die Quelle des Lebens. Das erfahren Menschen, die sich diesem Jesus öffnen. Ich habe die Tage einmal darüber nachgedacht. Blaise Pascal, dieser berühmte Mathematiker, hat das viel grandioser ausgedrückt, als ich das kann, in seinem berühmten Stück Die Wette, muss man unbedingt mal gelesen haben. Wo er sagt, was gilt die Wette? Wer ist eigentlich der beneidenswerte Mensch, der auf den Christus setzt oder der Christus aus seinem Leben heraussetzt? Und dann geht er so weit und sagt, selbst wenn es die Ewigkeit mal nicht gäbe, sind wir nicht trotzdem beneidenswerte Menschen durch das, was Christus uns in unserem Leben hier auf der Erde erfahren lässt? Das hat mich die Woche beschäftigt. Und ich muss sagen, ich stimme ihm absolut zu. Ich möchte nicht mein Leben auch auf dieser Erde in all seinen unterschiedlichen Bezügen abseits von Jesus leben. Und ich bin so dankbar, was er in mein Leben hineinlegt. Und wo er auf mich aufpasst, ich würde mich verlieren. Ich würde mich versteigen, irgendwo und irgendwie. Ich möchte das nicht missen. Ich möchte mein Leben nicht abseits leben von der Gemeinschaft und Beziehung mit Jesus, dem guten Hirten. Ich hoffe, dass viele heute Morgen mir da voll übereinstimmen können. Selbst wenn die alles Übergreifende, alles Umgreifende Ewigkeit, selbst wenn sie nicht da wäre, aber sie ist ja da. Und das ist ja die Krönung des Lebens, eines Lebens mit Jesus. Und dann lasst uns zum Schluss zur Anfangsfrage zurückkehren. Wie kommen wir denn zum Vater? Zu Gott? Zum Ursprung und Grund und Ziel allen Lebens? Ins Vaterhaus? In die Geborgenheit? In die Wahrheit? Und ins Leben? Nun möchte ich am liebsten mal mit dem Mikro durch den Raum gehen und fragen, sag mal, wie ist das eigentlich bei dir gewesen? Wie bist du denn nach Hause gekommen, wenn du schon zu Hause bist? Wie ist das denn gewesen? Wie bist du denn zum Vater gekommen? Nicht nur irgendwie zum Gott, sondern wir merken, Vater ist hier mehr. Gott kann sehr abstrakt sein und muss in meinem Leben überhaupt keine große Bedeutung nach sich ziehen. Zum Vater setzt Beziehung voraus, Intimität. Ich denke, es ist gar nicht einfach, diese Frage im Alltag wach zu behalten. Die Frage nach dem Vater in Freud und Leid, was einen schüttelt, in Langeweile und Hektik, in Defiziten und im Überfluss. Andererseits, diese Frage meldet sich immer wieder nachhaltig zurück. An vielen Stellen unseres Lebens. In Engpässen ist sie auf einmal da.